Es geht heute ums Geld. Ich habe mich gefragt, wie kann man darüber reden? Es geht ja um die Frage, wie gelingt das gute Leben? Mit viel Geld auf jeden Fall, aber es geht ja nicht nur um Geld haben oder nicht haben, sondern wie wir damit umgehen. Ich hätte was machen können, wie man besser mit dem Geld umgehen kann. Dazu gibt es aber jede Menge Hilfen. Und für die Leute, die es dann völlig übertrieben haben, gibt es die Schuldnerberatung. Das ist nicht mein Job hier. Ich möchte tiefer ansetzen und ich tue das mit einer, vielleicht ist es eine Provokation, vielleicht auch nicht. Was kann ich tun, damit mein Geld nicht mein Gott bleibt? Ich habe nicht gefragt, was kann ich tun, damit ich besser leben kann mit dem Geld, sondern die Frage, warum mein Geld nicht mein Gott bleibt. Ich behaupte, dass das Geld uns fest im Griff hat. Das wird nicht immer so gespürt. Wir fühlen uns da vielleicht nicht abhängig, aber wir merken immer wieder den Kampf, wie geht man damit um. Vor allen Dingen, wenn man kein Geld hat oder wenig, denkt man häufiger an Geld, als wenn ein bisschen mehr da ist. Wenn wir in unserem Land überall gucken, wenn es um etwas geht, dann wird nicht gefragt, welche Vision haben wir, sondern ist die Kohle da. Und wenn die Kohle da nicht da ist, geht nichts. Das ist auch vernünftig, aber die Frage ist, haben wir unsere Seele nicht in einer Art und Weise dem Geld verschrieben, die so mächtig ist, dass wir sie gar nicht mehr fühlen? Ich glaube nämlich, dass diese Bindung da ist und man muss sie nicht immer fühlen. Man merkt sie, wenn man der Wahrheit begegnet, wenn man Jesus begegnet. Aber auch das ist nicht so einfach, deswegen möchte ich direkt einsteigen. Wenn du ein gutes Leben führen willst, dann kläre deine Beziehung zum Geld. Wie gehst du damit um? Welche Gefühle löst es in dir aus? Vor allen Dingen, wenn du keins hast. Bist du bereit abzugeben? Und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Aber fangen wir grundsätzlich an. Normal ist, dein Geld ist dein Gott. Ich möchte einen Bibelvers vorlesen. Zunächst mal hören wir ihn von mir auf Deutsch und dann auf Persisch. Kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird dem einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld.
هیچ نوکری نمیتواند غلام دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر میشمارد شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بنده پول
Übertreibt Jesus nicht? Jesus sagt diesen Vers nicht an irgendwelche Heiden. Er sagt ihn zu Menschen, die fromm sind, zu Menschen, die Gott dienen wollen, zu Menschen, die ihr Leben für Gott einsetzen. Er sagt, passt auf, diese Sache mit dem Geld, das klebt so an euch, ihr müsst immer wieder bewusst dazu Distanz suchen. Das heißt, es kann sein, dass ihr offiziell Gott dient, aber inoffiziell haltet ihr euren Geldbeutel fest, so wie ihr nur könnt. Man kann das Ganze auch im frommen Gewand machen. In Amerika gibt es ja alles in irgendwelchen Extremen. Manches ist auch hier rüber geschwappt. Eins ist das Wohlstandsevangelium. Jemand, der reich ist, sagt, ich wurde von Gott gesegnet. Das ist gut. Man hat nicht nur die Kohle, sondern auch den Segen Gottes. An die Bararmen wird nicht gedacht oder an die mehreren Armen, wie die sich vielleicht fühlen, werden die nicht von Gott gesegnet. Aber man ist reich und fühlt sich von Gott gesegnet. Das stimmt auch. Wenn wir etwas haben, wenn wir haben zum Leben, ist das ein Segen Gottes. Aber das führt zu diesen Leuten interessanterweise meistens nicht dazu, dass sie von ihrem Geld an die Armen abgeben, sondern weil Gott es ihnen ja geschenkt hat, behalten sie es. Je nachdem, zu welcher Gemeinde sie gerade gehören, die ihnen das versprochen hat, das Wohlstandsevangelium, dass Gott sie segnet, dann kriegt die Gemeinde auch noch was ab, so als Provision quasi. Geld und Besitz, das sind Mächte. Und Jesus sagt, rechnet einfach damit, das ist normal. Ihr müsst es nicht unbedingt fühlen und deswegen passt auf euch auf, passt auf euer Herz auf. Das nächste, Geld ist eigentlich nicht das Problem. Ich habe einen schönen Vers aus Psalm 62. den möchte ich einmal vorlesen. Verlasst euch nicht auf Gewalt, erwartet keinen Gewinn vom Raub. Und wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran. Oder in der Lutherbibel, das kennen manche noch, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran.
Lisa? بر ظلم توکل نکنید و بر آنچه که از راه دزدی به دست آورده اید امید نداشته باشید و هر چند دارایی شما زیاد شود بر آن دل نبندید.
Die Bibel verteufelt Geld nicht. Das wäre ja einfach, wenn man sagt, Geld ist böse und dann muss man das meiden. So einfach ist es in der Bibel nicht und das ist auch gut so. Die Bibel weiß, es gibt Situationen, da ist man arm, da hat man nicht genügend Geld und es gibt Situationen, da ist Wohlstand da, da hat man mehr als genug. Und die sagt jetzt nicht, ihr müsst euch schlecht fühlen, sondern das ist schön, genießt das. Gott hofft, dass dieser Reichtum nicht durch Raub oder Betrug zustande gekommen ist, sondern man kann ja auch ehrlich arbeiten und manchmal hat man einfach nur Glück, dann ist eben das Geld da und man hat es. Genießt das, ist die Botschaft Gottes. Geld an sich ist nicht böse. Das Problem ist euer Herz. Hängt euer Herz nicht ran. Und deswegen dieser uralte Tipp, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Der Reichtum ist nicht das Problem, euer Herz ist das Problem. Wir wissen, dass das Herz sehr abhängig sein kann vom Geld, egal wie viel da ist, dass das mehr mit uns zu tun hat und weniger mit dem Geld an sich. Es gilt um viele gute Sachen, die Gott geschaffen hat, die zur Sucht werden können, die Sachen, die Leben zerstören können. Also hier, pass auf dein Herz auf. Pass auf, dass dieses Geld, das du hast, nicht nur ein Mittel zum Leben ist, auch ein Mittel zum guten Leben ist, sondern dass es dein Herz nicht kaputt macht. Dass es dein Herz nicht kalt macht, dass du an dem Punkt dich nicht dem Geld unterwirfst. Und deswegen müssen wir einen weiteren Schritt gehen. Nur die erste Grundentscheidung von vielen, ich lasse Jesus in mein Herz. Man spricht beim Weg zum Christwerden, wenn ein Mensch Christ wird, von mehreren Entscheidungen. Die erste und wichtigste Entscheidung ist die Umkehr, die Bekehrung zu Jesus. Dass man sagt, ich gebe Jesus mein Leben, er ist der Herr in meinem Herzen. Das ist die wichtigste Entscheidung, aber es ist nicht die letzte. Es ist nämlich interessant, dass Menschen, wenn sie zu Jesus kommen, erstmal völlig happy sind, alles um sich vergessen und dann auch stärker merken, dass was böse ist in der Welt, sie wollen das Böse meiden, um auch rein zu sein und ziehen sich immer mehr zurück. Das ist eine normale Phase, dass jemand, der Christ wird, sich zurückzieht, erstmal versucht auch sich nicht zu verunreinigen, versucht nicht zu sündigen und das ist im Prinzip ja auch nicht schlecht. Aber es reicht nicht. Und deswegen ist es wichtig, die zweite Entscheidung, die zweite Umkehr auch zu haben. Jesus sagt nämlich, ich habe dich erlöst, ich habe dich befreit, du bist mein. Du lebst aber nicht auf der Erde, um jetzt noch möglichst heil durch die sündige Welt zu kommen, sondern du hast einen Job. Ich möchte, dass du hingehst in diese Welt und meine Liebe in diese Welt bringst. Deswegen ist das eine Bekehrung mit Jesus zur Welt. Nicht, ich lasse Jesus zurück und gehe wieder in die Welt, sondern ich gehe jetzt mit Jesus in die Welt, in das Leben, das ich jeden Tag führe, in meinen Job, in meine Beziehungen. Da bin ich jetzt mit Jesus. Das ist die zweite Bekehrung. Die braucht manchmal Zeit. So, und dann kommt die dritte Bekehrung, die Bekehrung des Geldbeutels. Und die ist die härteste. Die findet bei manchen fast nie statt und bei einigen dauert's schneller und andere sind unheimlich helle, auch geistlich helle und kapieren es schnell. Manche haben es auch kapiert, aber haben irgendwann wieder einen Rückzieher gemacht und gesagt, ja, war mal ein interessanter Versuch. Letztendlich sind es mindestens diese drei Bekehrungen. Und wenn wir uns auf den Weg machen, wissen wir, es braucht noch viel mehr Bekehrungen. Bekehrungen immer wieder neu, dass ich sage, jeden Tag, ich möchte Gott gehorchen, ich möchte ihm folgen. Jeden Tag brauchen wir eine Bekehrung. Aber wenn wir an dem Thema weiterkommen wollen, müssen wir wissen, ist hier wichtig, dass ich mein Geld, mein Besitz bewusst Gott übergebe. Und da fangen manche an zu schwitzen, weil das ist ein Risikofaktor, da geht es ans Eingemachte. Wir wissen ja nicht, was Gott damit macht, ob er von uns etwas verlangt, was zu viel ist. Von dem reichen Jüngling hat Jesus verlangt, dass er alles abgibt und den Armen gibt. Jesus hat das Herz dieses Jünglings gesehen. Der hat gesagt, der hat eigentlich den richtigen Willen, der möchte mir folgen. Aber sein vieles Geld hat mittlerweile sein Herz so vergiftet, dass es nur eine Therapie gibt. Alles weg. Das war nicht die Einladung zur Armut, sondern die Einladung, sich befreien zu lassen von dem, was diesen jungen Mann sozusagen belastet. Das hat Jesus nicht von allen verlangt. Und deswegen muss jeder von uns seinen Weg mit Jesus gehen, auch was das Geld angeht. Und fragen, Herr, wo bin ich gebunden an dieses Thema? Wo muss ich lernen, abzugeben? Wo muss ich lernen, mich davon zu lösen? Weil das in uns so verborgen ist, diese Abhängigkeit, brauchen wir den Heiligen Geist. Und wenn wir ihn fragen, wird er sich nicht lange fragen lassen. Er wird seine Finger auf die wunden Punkte legen. Und dann kann etwas passieren, dass unser Herz frei wird, dass unser Herz heile wird, dass wir lernen, auch mit Geld richtig umzugehen, dass wir dem Geld dem Wert geben, den es hat, nämlich zum Leben, zum Überleben, die Dinge zu bezahlen, die notwendig sind. Gott hat von vornherein eine Therapie. Und die Therapie heißt, vertraue mir, gib mir 10% und entdecke den Segen. Man könnte sagen, jetzt ganz nüchtern, was Gott damals erfunden hat, ist die Tempelsteuer. Mit dem Zehnten wurde nämlich der Tempel finanziert, die Priester konnten ihren Dienst tun. Das war notwendig, eine Steuer, die als Umlage ist. Aber Gott erklärt nicht nur, warum das wichtig ist, sondern er sagt, hier steckt mehr dahinter. Das ist mehr als nur, gebt euren Zehnten ab, sondern lernt, großzügig zu sein, lernt, das Geschenk anzunehmen. Und an dieser Stelle möchte ich ein paar Verse mehr vorlesen aus dem 5. Buch Mose, weil ich glaube, man kann nur in diesem Originalton verstehen, was Gott eigentlich will. Ich werde das in Abschnitten lesen und wir hören dann auch jeweils den persischen Text. Ist auch ein bisschen gut, um beim Text verweilen zu können, vielleicht auch noch mal reinzugucken. 5. Mose 14, Abvers 22. Jedes Jahr müsst ihr den zehnten Teil eurer Ernte für den Herrn beiseite legen. Bringt ihn zu der Stätte, die der Herr dafür auserwählen wird, dass sein Name dort wohnt. Feiert dort ein Fest und verzehrt es alles vor dem Herrn, eurem Gott. Den zehnten Teil von eurem Korn, Wein und Öl und dazu die erstgeborenen Jungtiere eurer Rinder, Schafe und Ziegen. So sollt ihr lernen, immer dem Herrn, eurem Gott, zu gehorchen.
از تمام محصولات زمینی های خود هر سال 10% را کنار بگذارید. سپس به مکانی که خداوند خدایتان برای پرستش انتخاب کرده است بروید و در آنجا در حضور او 10% غله، شراب، روغن زیتون و نخست‌زادگان گله هایتان را بخورید. این کار را انجام دهید تا بیاموزید که چگونه همیشه به خداوند احترام بگذارید.
Wenn jedoch die, Moment, ein weiter, genau. Wenn jedoch die Stätte, die der Herr auserwählen wird, für euch zu weit entfernt ist und der Herr euch so reichen Ertrag geschenkt hat, dass ihr Mühe habt, den ihm zustehenden Anteil dorthin zu bringen, sollt ihr ihn verkaufen und das Geld zu seinem Heiligtum mitnehmen. Kauft dort für das Geld, was euer Herz begehrt. Rinder, Schafe und Ziegen, Wein und Bier und was ihr wollt. Und genießt alles mit euren Familien in der Gegenwart des Herrn, eures Gottes, und seid fröhlich dabei.
اگر معبد از خانه شما بسیار دور است و شما نمیتوانید 10% محصولاتی را که خداوند با آنها شما را برکت داده است به آنجا ببرید، آنگاه آنها را بفروشید و پولش را به مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده ببرید. در آنجا هر آنچه که میخواهید بخرید از جمله گاو، گوسفند، شراب و نوشیدنی تخمیر شده و در حضور خداوند خدایتان شما و خانوادهتان بخورید و شادمانی کنید.
Lasst auch die Leviten aus euren Dörfern und Städten mitfeiern, denn sie haben keinen Anteil an Grund und Boden in dem Land, das der Herr euch geben wird. Jedes dritte Jahr aber sollt ihr den zehnten Teil eurer Ernte in euren Ortschaften abliefern und ihn dort in Vorratshäusern sammeln. Es ist der Lebensunterhalt für die Leviten, denn sie haben ja keinen Landbesitz. Auch die Waisen und Witwen und die Fremden, die bei euch leben, sollen davon essen, damit sie keine Not leiden. Wenn ihr so handelt, wird der Herr alle eure Arbeit segnen.
لاویانی را که در بین شما زندگی می کنند فراموش نکنید. زیرا آنها صاحب ملک نیستند. در پایان هر 3 سال باید 10% کل محصولات خود را در شهر خود جمع کنید. این غذا برای لاویان است که زمینی ندارند و همچنین بیگانگان، یتیمان و بیوه زنانی که در شهرهای شما زندگی می کنند که بیایند، بخورند و سیر شوند تا خداوند خدایتان به همه کارهای شما برکت دهد.
Die Leviten, das war ein Stamm Israels, die waren abgestellt zum Tempeldienst und die lebten im ganzen Land verstreut. Das heißt, die waren mit ihren Familien überall, hatten kein eigenes Land und lebten von dem Zehnten, der an den Tempel ging. Und ab und zu hatten die Leviten Dienst in Jerusalem, dann ging es für 2-3 Monate dorthin und dann haben sie am Tempel gedient, ansonsten haben sie im Land verstreut gelebt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen durchgetropft ist ins Bewusstsein, was Gott hier mit dem Zehnten macht. Er sagt, wenn ihr diesen Zehnten zum Tempel bringt, dann kriegen natürlich Tempeldiener und Tempel einen Teil, den sie brauchen. Aber dann wird der Großteil des Zehntens in einem rauschenden Fest verbraten. Im Text, wie das hier ist, Gute Nachricht Bibel, Luther steht auch deutlicher, kauft euch, was das Herz bedient, Wein und starkes Getränk, was immer das auch damals war. Bier gab's glaube ich noch nicht, aber egal. Jedenfalls, die haben gefeiert, auf Kosten Gottes. So, nun gab's das Problem, wenn man auf dem Land verstreut lebte, dann konnte man, wenn man ständig den Zehnten nach Jerusalem gebracht hätte, hätte man eine eigene Spedition beschäftigen müssen. Und deswegen wurde nüchtern und sachlich gekehrt, verkauft das. Und von dem Geld, das ihr habt, das bringt nach Jerusalem und kauft dort die Dinge ein. Und dann feiert ihr ein Fest. Was Gott hier sagt, wenn du mit deinem Geld klargeben kommen willst, dann gib mir etwas ab. Und dann stelle fest, dass etwas passiert mit deinem Geld und mit deinem Herzen. Indem du abgibst, öffnest du dein Herz für die, die das auch brauchen. Und dann werde ich dir zeigen, wie ich damit umgehe. Ich lade dich ein zu einem rauschenden Fest. Ich werde dir zeigen, dass ich nicht geizig bin, dass man mir vertrauen kann. Und man kann mir so vertrauen, dass ich das, was ihr abgebt, als stille Reserve nehme für Zeiten, wo es schwieriger wird, wenn es mal nicht so einfach ist, dass die Leute, die Leviten, die Fremden, die Witwen und Waisen versorgt werden. Also die 10%, die man hier gibt, gibt man nicht einfach nur dem Tempel und die Priester verbraten das, sondern hier wird ein Sozialsystem eingerichtet, das auf Feiern aufbaut. Man feiert mit Gott und man feiert vor Ort. Wir merken, das ist die Philosophie des Zehnten. Die Zehnten ist nicht, du musst das abgeben. Die Pharisäer haben das gemacht, die haben alles genau verzehntet. Und wie ist das, wenn man erbt, weil da ist ja schon mal der Zehnte von gegeben worden, muss man dann das auch nochmal verzehnten? Das sind so typische verwaltungstechnische Fragen, die werden in der Bibel auch beantwortet, aber die helfen nicht weiter. Ganz am Ende des Alten Testamentes steht noch ein Vers und den wollen wir uns auch noch reinziehen, anhören, wie auch immer. Ich finde, das ist nämlich kurz und knapp das Wichtigste zu dem Thema. Ein Vers, mehr braucht man nicht. Malachi 3, Vers 10. Bringt den 10. Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte.
10:1 را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان را می گشایم و شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید.
Auch hier ganz klar, diese Ordnung wird beschrieben und dann wird aber deutlich das Herz angesprochen. Ich glaube, im Herzen ist das Problem nicht so sehr der Geiz oder die Habgier, Das sind mehr die Entartungen. Das Problem im Herzen ist die Angst. Die Angst, ob wir genug Geld haben. Und dann die Frage, vertraue ich Gott oder misstraue ich Gott? Und Gott weiß, dass wir ständig in der Gefahr sind, anderen zu misstrauen und ihm auch. Und deswegen sagt er, stelle mich doch auf die Probe. Du brauchst keine Angst haben. Wenn du klarkommen willst, dann wage es mit mir und rechne, dass ich den Segen über dir ausschütte. Man könnte jetzt sagen, das ist, der Zehnte ist so eine Art Geldanlage und der Segen, das sind die Zinsen. Das ist eine sehr nüchterne Betrachtungsweise und sie ist auch nicht biblisch. Denn hier wird nicht einfach gesagt, ihr gebt etwas und dann gibt Gott euch angemessen zurück. Nein, ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Wenn du also nicht viel geben kannst, sondern nur ein bisschen, heißt das nicht, dass Gott dir als Segen noch ein bisschen drauf gibt. So rechnet Gott nicht. Gott sagt, gib du das, was dir möglich ist. Du hast nicht viel Geld, du hast nicht viel Möglichkeiten, gib das, was dir möglich ist. Und dann kriegst du die volle Flut des Segens vom Himmel. Das heißt, Gott rechnet nicht kleinkariert in Prozenten. Das sagt, gibst du 10%, dann gebe ich dir als Rendite 2% Segen. So rechnet Gott nicht. Man muss das einmal sich so vor Augen führen und deutlich machen, dass Gott anders rechnet. Er sagt, probier's doch. Stiftung Warentest für Spender. Es gibt eine Gemeinde in den USA, Uwe Gerlach hat das mitgebracht, fand ich toll die Idee, die wissen, wie sie mit der Angst der Leute umgehen. Und sie haben gesagt, wenn jemand Angst hat, Gott sein Geld anzuvertrauen, soll er es doch testen. Wir machen als Gemeinde ein Sperrkonto, da kann derjenige ein Jahr seinen Zehnten oder das, was er für gut und richtig hält, einzahlen. Und am Ende des Jahres entscheidet derjenige dann, bin ich gesegnet worden oder will ich das Geld zurück? Die meisten wollten es nicht zurück. Ich glaube, das ist nämlich das, was wir lernen müssen. Und das ist eine gute Hilfe. Ich weiß nicht, ob Burkhard jetzt Lust hat, ganz viele Zusatzkonten zu eröffnen. Aber wenn jemand, genau, wenn jemand das therapeutisch weiterhelfen will, dass er sagt, ich will es einmal probieren und vielleicht, dass ich am Ende des Jahres nochmal so die Reißleine ziehen kann. Ich glaube, er wäre der Letzte, der sich darauf nicht einlassen würde. Also wir müssen uns selber irgendwie austricksen und ich weiß, das ist nicht einfach. Wenn man Zeiten erlebt hat, wo es wirklich eng war, wo man nicht genügend hatte, dann ist man, wenn man aus dieser Zeit raus ist, immer vorsichtig und sieht zu, dass man ein ordentliches Polster hat und da lässt man keinen ran, auch Gott nicht. Und deswegen ist es hier nicht die Sache, sieh zu, dass du den Zehnten gibst, sondern die Einladung, lass Jesus in dein Herz. Und dann sieh, was vor ihm verantwortlich ist. Der Zehnte ist eine Richtschnur. Es kann weniger sein, es kann auch mehr sein. Das legst nur du alleine fest vor deinem Herrn. Und das Problem ist auch nicht die Summe, sondern das Problem ist dein Herz. Wenn du dein Herz frei haben willst, dann ist das Thema Geld wichtig, dass du dich davon löst, dass du Gott da reinlässt, dass du ihm vertraust. Ich weiß, dass man das immer wieder tun muss, dass das nicht immer so bleibt, diese Entscheidung. Man muss sie immer wieder treffen und ich möchte Mut dazu machen, das auch zu tun. Ich lade ein zu einem Moment der Stille, des Gebetes, in dem wir Gott antworten können.